Fakt ab eine Woche Wissenschaft. Charlotte Grieser und?
Der Herzog der Hypothesen, Aeneas Roch.
Jedes Mal nehme ich mir vor, ich suche mir auch so einen Titel, wenn ich das nächste Mal mit dir eine Folge habe. Und natürlich vergesse ich sie das mal genauso wie Sina. Sehr gut. Ja, okay. Ich erzähle dir heute was über Gehirne, sehr alte Gehirne aus Italien. Was hast du?
Ich erzähle dir was über Internetzugang und wie Internetzugang Astronomie stört.
Astronomie?
Ja.
Okay, ja.
Starlink sagt dir was?
Das ist dieses Satellitennetzwerk von SpaceX?
Genau, das sind die Satelliten, die dir Internetzugang auch da bieten, wo du kein WLAN hast, wo kein Kabel liegt, wo es kein Netz gibt. Da kannst du direkt vom Satelliten deinen Zugang bekommen. Schlechte Nachrichten, die Satelliten stören astronomische Beobachtungen.
Weil das so viele sind oder warum?
Eigentlich könnte man jetzt sagen, das gab es doch schon mal. Das ist doch gar nicht neu, aber es ist alt und es ist neu gleichzeitig. Also früher waren die Satelliten, die ersten ihrer Art, sehr hell. Und um das Weltall zu erforschen, brauchst du einen dunklen Himmel.
Ja.
Du konntest diese Teile ja teilweise mit bloßem Auge sehen. Also diese Lichtpunkte so in einer Reihe. Und SpaceX hat nachgebessert, zusammen mit Astrofreaks haben sie gesagt, okay, wir machen das besser, haben die Satelliten abgedunkelt, die haben jetzt Sonnenschirme, um Sonnenlicht abzuhalten, damit sie in ihrem eigenen Schatten sind. Und sie haben auch Antireflektionsbeschichtungen bekommen. Problem gelöst, denkt man, aber jetzt gibt es neuen Ärger. Wenn es eine Komödie aus den 90ern wäre, hieße sie Starlink 2, Zoff im Orbit. Ein internationales Forschungsteam hat nämlich festgestellt, die neueren Starlink-Satelliten, die strahlen immer noch ordentlich. Kein sichtbares Licht, sondern sie senden unbeabsichtigte Radiowellen aus.
Hä, aber wie das denn?
Unbeabsichtigt.
Ist es nicht nur unbeabsichtigt, sondern auch unbekannter Herkunft? Oder wissen wir, warum es so ist, können es aber noch nicht lösen?
Noch nicht, noch nicht.
Ah, okay, ja.
Da ist Elektronik, da sind Spulen, da sind Bauteile, Antennen, alles Mögliche. Und da kommt halt Strahlung raus. Das lässt sich nicht vermeiden bei solchen Geräten. Das Problem ist, die Strahlung ist extrem hell, ja, also oder laut oder wie du es dir halt vorstellen möchtest. Wir können sie nicht sehen, aber es ist sowas ähnliches wie Licht, nur halt andere Wellen. Und sie sind bis zu 32 Mal stärker als früher, bei den früheren Satelliten. Du musst dir das also so vorstellen, du lauscht ins All auf super leise Flüstergeräusche und neben dir dreht Elon Musk volle Lotte Hitradio Störfeld auf.
Eieiei, Ja, ungünstig, würde ich mal sagen. Mhm. Und was kann man da machen? Muss man das an den Satelliten ändern oder kann man das quasi an den Forschungsstationen ändern? Kann man das rausfiltern oder so?
Ich würde vorschlagen, man soll beides tun. Doppelt hält besser. Auf jeden Fall musst du an diesen Geräten irgendwas nachbessern und gucken, ob du das irgendwie hinkriegst, weil das ist eine Katastrophe. Also, sie haben das so festgestellt, sie haben mit einem Radioteleskop ins All geguckt, wie sie das normalerweise auch machen. Mhm. LOFA heißt das Teil, das ist das größte Radioteleskop der Erde, steht hier um die Ecke in den Niederlanden. Und damit wollen wir eigentlich in die Zeit zurückgucken, in der die ersten Galaxien im Universum entstanden sind. Oder noch weiter zurück, in das dunkle Zeitalter, bevor es leuchtende Sterne gab. Aber jetzt siehst du halt von diesem dunklen Zeitalter nicht mehr so viel, weil du genau in das Flutlicht dieser Satelliten gucken musst. Und die Radioastronomen haben gesagt, verglichen mit dem, was wir beobachten wollen, sind die Starlink-Satelliten 10 Millionen Mal heller.
Das klingt auf jeden Fall nach Sonnenbrille, ja.
Ja, und das musst du irgendwie abschalten. Das ist...
Aber keiner weiß wie, okay, weil noch keiner weiß, warum es so ist.
Erstmal musst du da auch einen Konsens herstellen, denn für die Erde gibt es das schon. Also in der Nähe von Radioteleskopen sollen andere Radioquellen die Klappe halten. Also wenn du dann Windanlage hast, einen Solarpark, Elektrozäune, Straßenbeleuchtung, Überwachungskameras, was auch immer, dann geht man dahin und sagt, sorry Leute, wir wollen hier was messen, aber eure Geräte stören die Messungen. Es gibt Funkruhezonen, es gibt auch Grenzwerte, da kannst du sagen, komm, bilateral sagen wir, bitte nicht mehr als so und so viel Emission. Aber im Weltall darfst du auch nach 22 Uhr noch laut Radio hören. Also
ist Wild West.
Ja, Wild Weltall. Und es ist außerdem bitter, weil auf der Erde ist es ja nicht ganz so schlimm, weil die Störquellen neben dem Teleskop sind. Aber hier sind sie ja genau in der Blickrichtung. Ich bin also bestürzt. Und ich bin auch besorgt, weil ohnehin ist es eine komische Vorstellung. Allein schon die Funkwellen, die absichtlich erzeugt werden und die jetzt gerade durch mein Gehirn schwappen. Zum Beispiel, die Nachbarin googelt 100 neue Deko-Ideen für den Vorgarten. Oder Hitradio Ding Dong zahlt deine nächste Rechnung oder was die immer so für ein Programm haben. Ja? Und was kommt jetzt noch dazu an unbeabsichtigter Strahlung? Also wie viel muss ich hier die ganze Zeit ohnehin schon... Ich bin froh, dass ich nur im Visible-Bereich sehe, der heißt ja auch praktischerweise so, und nicht auch noch Röntgen oder andere Strahlungsbereiche. Oder Infrarot oder Radio eben. Lichtverschmutzung scheint viel stärker zu sein, als wir gedacht haben. Die Astronomen beschweren sich jetzt, dass sie wegen Starlink also keine Sterne mehr sehen. Ich denke, Elon Musk wird auch da eine Idee haben. Er installiert dann einfach ein paar Millionen künstliche Sternprojektoren und du kannst ja im Abo-Modell sagen, ich möchte dann doch nochmal einen Blick werfen.
Genau, wie mit den künstlichen Sternschnuppen, ne?
Ja. Hatten wir letztens in der Folge künstliche Sternschnuppen, eben, die du bestellen kannst. Das schreiben wir euch nochmal in die Shownotes. Ich bin ja immer für einen produktiven Ansatz. Also die Strahlung, die da jetzt rauskommt, die kommt da jetzt erstmal raus. Vielleicht kannst du bei zukünftigen Geräten das irgendwie verbessern, dass da nicht so viel rauskommt. Aber jetzt kommt sie halt raus.
Was machen wir damit?
Damit irgendwas tun. Kann ich damit zum Beispiel heizen? Im Weltall ist es ja kalt. Das wäre eine Idee.
Können wir nicht das Weltall einfach ein bisschen aufheizen? Genau. Können wir noch einen Pott Nudeln kochen für irgendwelche AstronautInnen?
Es könnten sehr viele Nudeln werden, denn rat mal, wie viele Satelliten es aktuell gibt, die die Erde umkreisen.
Ach du Scheiße.
Ja, ungefähr, das ist die richtige Größenordnung.
Muss ich jetzt wirklich was sagen? Ich blamier mich auf jeden Fall. Ich sag mal 7322.
Ich habe Angst. Es sind ungefähr 7500.
Oh. Tja, vielleicht wurde das durch die Radiowellen in mein Gehirn emittiert und ich habe das einfach nicht gemerkt.
Ja, Störradio 102,7, das beste Rauschen aus den 80ern, jetzt 5 Störgeräusche am Stück, präsentiert von Starlink.
Auch immer gerne in meinem Gehirn, den ganzen Tag.
Und wir haben ja ungefähr schon, so genau weiß das jetzt keiner, irgendwie 5000, 6000 Starlink-Satelliten dabei. Und insgesamt sollen es allein von SpaceX über 34.000 Stück werden.
Was?
ExpertInnen schätzen, und das wird jetzt immer absurder, in den nächsten 6 Jahren werden es bis zu 100.000 Satelliten insgesamt im Orbit. 100.000. Und jetzt kommt der Oberklopper.
Aber da kannst du doch überhaupt nicht mehr an denen vorbeigucken, auch wenn die nicht keine Radiowellen mehr emittieren.
Guckst du vor eine Wand eigentlich? Die müssen
ja,
dann so.
Oder? Also ich stelle mir das gerade so vor, dass so, ach Scheiße.
Naja, also die Erde hat schon einen ordentlichen Umfang und ja. du bist ja noch mal ein paar Kilometer außerhalb, der wächst dann auch. Du kannst auch abschätzen, wie wird sich's entwickeln, wenn du Anträge anguckst für Satellitenstarts und Satellitenkommunikation bei.
Was du natürlich getan hast.
Den wichtigsten Telekommunikationsbehörden der Welt. Und dort erfährst du, dass in den kommenden Jahren, ich glaube das gar nicht, aber es steht auch in der New York Times, 431.713 Satelliten vorangekündigt sind. 400.000. Aktuell haben wir 7.000. Also die Zukunft der Astronomie ist wirklich strahlend.
Ich habe dir ja Gehirne versprochen, Ineas. Italienische ForscherInnen haben in einer Gruft eines ehemaligen Krankenhauses in Mailand gebuddelt. Klar, warum auch nicht? Einfach mal so in einem alten Leichenkeller. Und haben da Körperreste aus dem 17. Jahrhundert gefunden. Also ungefähr 400 Jahre alt. Und ich denke dann immer, da liegen nur so Skelette oder Knochenreste oder so rum. Aber manchmal ist ja noch Gewebe erhalten. Und in diesem Fall war das so, Jackpot. Unter anderem Gehirnreste. So, klebt, weil ich stelle mir immer vor, dass das hinten so an der Schädeldecke noch so ein bisschen was rumklebt, was man so abkratzen kann. Und darin haben sie dann Reste von Hygrin, kennt kein Mensch, und Achtung, Kokain gefunden. Also das heißt, damals, Anfang des 17. Jahrhunderts, haben Menschen Kokain konsumiert.
Hygrin konsumiert.
Hygrin auch. Hygrin ist genauso wie Kokain ein Alkaloid der Coca-Pflanze. So.
Die haben damals einfach Cola getrunken.
Genau, die haben Coca-Cola getrunken.
Vielleicht auch von einer anderen Marke.
Genau, wir sind ja in der ARD, vielleicht auch von einer anderen Marke.
Gibt's Cola jetzt auch schon von der ARD? Oh mein Gott.
Also mit getrunken liegst du gar nicht so falsch, denn die sagen, wenn da Hygrin, also dieses andere Alkaloid, nachweisbar ist, dann müssen die Leute das irgendwie oral zu sich genommen haben. Also Blätter gegessen oder den Tee getrunken oder so und nicht, wie man das jetzt heute macht.
Nasal geht das nicht?
Nee, dann, es muss über den Verdauungstrakt anscheinend gehen und nur dann bleibt dieses Hygrin zurück im Gehirn. So. Also heute würde man ja sagen, Kokain wird ja in der Regel geschnupft oder gespritzt. Und man kann aber ja auch die Kokablätter kauen oder aus Kokablättern Tee und andere Sachen zubereiten. Der Tee macht jetzt nicht high. Das ist ja sowas, auch die Blätter zu kauen oder daraus Tee zu machen. Das ist ja was seit Tausenden von Jahren in den Andengebieten, wo die Kokapflanze herkommt, gemacht wird. Und das ist auch immer noch so ein Ding. Also wenn du in Peru oder in Kolumbien oder in Ecuador bist oder so in der Andenregion, dann, also in den nördlichen Andenregionen da, wo diese Coca-Pflanze wächst, da ist es total üblich, dass daraus Tee gemacht wird.
Ich brauche mal eine kurze Nachhilfe. Also, wie macht man Kokain? Ist der Tee, hat er was mit Kokain zu tun, oder?
Jein. Also, das, was wir unter Kokain verstehen, ist ja dieses extrahierte Pulver. Das wurde erst so vor 160 Jahren isoliert, auch tatsächlich in Deutschland von Chemikern. Man trocknet die Blätter, macht daraus so ein Pulver und dann muss man noch eine chemische Reaktion, irgendwie so eine, das heißt glaube ich Säurebasenextraktion, bitte frag mich nicht, wie das genau funktioniert. Ich bin keine Drogenköchin, aber da muss eine chemische Reaktion erstmal her. Und dann hat man dieses hochpotente Kokain, was man schnupfen oder spritzen kann und woraus man dann auch noch Crack verkochen kann, wenn man es noch derber haben möchte. So.
Das heißt, der Tee?
Der Tee macht nicht high.
Wäre die allereinfachste Stufe, der macht nicht high. Hat der irgendwas von der Wirkung? Also,
ja, also der...
Oder kommt alles von der chemischen Reaktion dann offensichtlich?
Das meiste schon, aber der wird zum Beispiel getrunken oder auch die Coca-Blätter gekaut. Das ist ja im Prinzip das Gleiche, ne? Du nimmst das irgendwie oral auf. Also das wird tatsächlich gegen Höhenkrankheit eingesetzt, gegen Müdigkeit, Hunger, also schon so ein bisschen freizeitdrogenmäßig, aber du wirst nicht high davon. So, ne? Der Tee schmeckt so ein bisschen herb, würde ich sagen. Ist jetzt nicht der leckerste Tee, den ich jemals getrunken habe, aber macht dich nicht so wach wie eine Tasse Kaffee, sag ich mal. So.
Ich hatte schon befürchtet, ich hab sozusagen was verpasst, weil direkt nach der Promotion wurde ich von einem anderen Wissenschaftler gefragt, ob ich mit ihm über die Anden reiten möchte. Und da ich nicht reiten kann.
Reiten,
er übrigens auch nicht, habe ich gedacht. Wir haben jetzt eine Promotion in Mathematik erledigt, das reicht an Größenwahn, mehr packen wir nicht, habe also abgesagt und habe gerade gedacht, schade, wer weiß, was ich da kulinarisch alles erlebt hätte. Ich hätte meinen geschundenen Hintern, hätte ich mit Coca-Blättern heilen können wahrscheinlich. Ne?
Richtig, es gibt auch Coca-Bonbons, die schmecken halt einfach vor allem süß, weil natürlich, ne, Bonbons ist halt hauptsächlich Zucker, aber wie gesagt, der Tee macht jetzt nicht high, ist aber trotzdem in Deutschland verboten, fällt unter das Betäubungsmittelgesetz, also das heißt, das, was du in Peru da einfach im Supermarkt kaufen kannst, das darfst du nicht einführen. Wenn dich der Zoll erwischt, dann bist du dran.
Heißer Reisetipp.
Auf jeden Fall, genau. Also wenn ihr zurückkommt, den Coca-Tee in irgendwelchen Körperöffnungen verstecken, sag ich mal. Wir kommen noch einmal kurz zurück zum Thema.
Wo wir gerade über Tee sprechen, meinst du?
Ich bin echt...
Du solltest mehr Coca-Blätter nehmen, bevor wir aufzeichnen.
Noch einmal zurück, warum ist das so was Besonderes? Das ist natürlich nicht nur der Jackpot, dass sie da noch Hirnreste gefunden haben, sondern man dachte bisher, dass Coca erst so um 1750 nach Europa importiert worden sei. So, aber nach dieser Studie heißt das, das muss 150 Jahre ungefähr früher gewesen sein, dass schon Coca-Blätter verfügbar waren, zumindest in und um Mailand. Und es kann auch nicht irgendwie wahnsinnig teuer gewesen sein, denn die Grabstätte lässt wohl darauf schließen, dass diese Personen eher arm waren. Also heute kostet das Gramm, ich habe nachgeguckt, das Gramm Kokain auf der Straße laut Polizei so zwischen 60 und 90 Euro. Ist also eher eine teure Droge, aber kann damals nicht so wahnsinnig teuer gewesen sein.
Und folgendes Szenario ist unwahrscheinlich. Ein armer Andenbauer stopft sich die Backen voll Coca-Blätter, macht sich auf eine lange, beschwerliche Reise und stirbt dann von der langen Reise entkräftet in Mailand im armen Spital. Und wir denken nachher, cool, dass das, was der noch in der Schnute gehabt hat, das war eine typische Mailänder Spezialität. Dabei war es einfach nur, dass er es in seinem eigenen Körper in gleich eins mit dahin gebracht hat.
Das ist natürlich möglich, aber ich vermute mal, dass sie auch festgestellt haben, dass das EuropäerInnen waren. die sie da ausgebuddelt haben. Und sie haben gesagt, dass die Leute haben das wahrscheinlich nicht aus medizinischen Gründen genommen, sondern aus Freizeitspaß. Denn es gibt wohl sehr viele Aufzeichnungen aus diesem alten Krankenhaus, also dem ehemaligen Krankenhaus, das gibt es so nicht mehr.
Es war auch kein Krankenhaus, es war eine Spielhölle.
Was dann?
Es war ein Vergnügungstempel.
Was da damals an Medikamenten so verabreicht wurde. Und da stehen jetzt Kokablätter nicht mit drauf. Es würde mich jetzt auch nicht wundern, wenn in den letzten 400 Jahren ein paar Akten verschimmelt wären. Aber naja, man weiß es eben nicht so genau.
Und man kann jetzt noch nach so langer Zeit sagen, dieses Stückchen organischer Rest war ein Gehirn?
Offensichtlich.
Das finde ich krass.
Naja, ich meine, du kannst halt sagen, naja, also das Gehirn ist chemisch aus dem und dem und dem zusammengesetzt. Das haben wir hier. Es ist in einem Schädel drin. Es ergibt einen gewissen Sinn, dass das Gehirnreste sind. Ja, anscheinend kann man das.
Ja, stimmt. Die Indizienlage ist verblüffend. Überzeugend.
Und was ich mich dann gefragt habe, wenn so eine heute sehr populäre Droge schon viel früher als gedacht in Italien konsumiert wurde, vielleicht ist Pizza mit Ketchup gar nicht die Erfindung geschmacksverirrter Deutscher, sondern ein Klassiker der römischen Küche.
Oder eine Idee, die den Köchen in Mailand eingefallen ist, nachdem sie ihre Coca-Droge konsumiert haben.
Auch das ist natürlich möglich. Pizza, habe ich im Zuge dessen herausgefunden, gibt es angeblich seit Mitte des 18. Jahrhunderts. Aber wer weiß. Ich würde übrigens, wenn das Thema Kokain interessant ist und du hast ja jetzt auch einiges schon nachgefragt. Ich empfehle den Zweiteiler Kokain von Das Wissen vom SWR oder und den Science Talk dazu, warum Drogen eigentlich verboten sind. Das packe ich in die Shownotes. Wir machen volle Shownotes diese Woche.
Das heute ist vielleicht die letzte Folge von Fakt ab, weil ihr euren Wissenschaftspodcast demnächst selbst machen könnt mit künstlicher Intelligenz.
Ach, endlich, endlich.
Ja, packen wir schon mal ein.
War das eine Frage an mich?
Ja, so von wegen im Sinne von.
Ach so, ja. Gut, also ich meine, wenn es das jetzt war, dann können wir noch so eine Folge, was ich euch immer schon mal sagen wollte, machen. Und dann geben wir uns doch noch alle ein paar gute Titel.
Ich habe euch alle immer gehasst. Heißt es, wir machen doch weiter gute Zusammenarbeit.
So, ups, ja, genau.
Das Ganze geht so. Du nimmst Notebook LM. Schon mal gehört?
Nein.
Das ist eine KI-App von Google. Da kannst du Dokumente hochladen und die dann per KI auswerten lassen. Das ganze Ding basiert auf dem Language Model Gemini. Das ist ChatGPT von Google. Du kannst also dann den Chatbot befragen zu den Quellen, die du ihm selber gegeben hast. Und was du jetzt machen kannst, ist, du loggst dich da ein, brauchst nur ein Google-Konto, dann legst du ein PDF in das Notebook. Dann kannst du den Chatbot fragen, aber jetzt kannst du auch sagen, generiere eine detaillierte Unterhaltung und dann macht er dir aus der Quelle, die du hochgeladen hast, einen 10-minütigen Podcast.
Warte mal, also ich kann, nur damit ich es richtig verstehe, ich kann sagen, hier, guck mal, das ist ein PDF, keine Ahnung, 300 Seiten, irgendeine wissenschaftliche Abhandlung und dann, anstatt es zu lesen, du liest es für mich und ich frage dich Sachen, ne?
Ja, ob es mit 300 Seiten klappt, weiß ich nicht, aber tendenziell ja.
Okay, von mir aus nehmen wir weniger. Aber ich bin zu faul, es zu lesen. Ich stelle einfach nur die Fragen, die ich beantwortet haben möchte. Und ich kann auch sagen, mach mir einen Dialog draus. Aber das heißt, der Sinn des Ganzen wäre, wenn ich sage, oh, ich finde es zu langweilig, immer irgendwelche Fragen zu stellen oder ich weiß gar nicht, was ich fragen soll, dann sage ich hier, mach mir einen Podcast draus, damit ich dann mir das als Podcast anhören kann, weil ich das Gefühl habe, dann kann ich das so nebenher konsumieren.
Korrekt. Und ich habe der Kiste jetzt einfach mal das Paper der AstronomInnen gegeben, die sich mit den Starlink-Satelliten befasst haben und gesagt, mach mir draußen Podcast. Komm, wir hören mal rein.
These satellites, especially the fancy new Starlink models, are emitting something called, get this, unintended electromagnetic radiation. Catchy, right?
They call it UEMR for short. But yeah, think of it like how some electronics in your house might give off a faint hum. You might not even notice it, but it's there. Except in this case, the hum is in radio frequencies that astronomers use to study, well, everything out there in the universe.
Right, like their own personal radio show from space, but not the good kind.
Exactly. And get this, the research paper, which by the way was published in Astronomy and Astrophysics, a pretty big deal journal anyway, they found that the newer Starlink satellites, specifically the V2 Mini and the V2 Mini DTC models, yeah, those guys, they're way hummier than the first generation.
Hummier, huh? How much hummier are we talking here?
Oh, we're talking a whole lot of hum.
What the fuck? Das ist ja krass. Ey, das klingt ja boah.
Es klingt wirklich...
Also es klingt richtig gut. Es klingt wirklich so...
Wie ein Gespräch.
Wie ein Gespräch. Das klingt wie echte JournalistInnen. Das klingt wie so ein... So könnte so ein NPR-Podcast, die ich so nebenher gerne höre, könnte es klingen. Wow.
Übel, oder? Also
ich bin richtig beeindruckt und ich krieg Angst.
Wie er dieses Journal dann nennt, ja, das also dieses, ein gutes Journal.
Ja. Boah.
Und auch so, sie haben es schon runtergebrochen. Das Paper ist tatsächlich ein astronomisches Paper. Es enthält also sehr viele Seiten über die Messmethoden, über die exakten Frequenzbänder, in denen sie gemessen haben, welche Intensitäten sie gemessen haben und so weiter und so weiter. Und das alles so in so einem Plauderton mit, ja, stell dir vor, hier ist wie ein Summen von deinem Toaster.
Ja, wie zu Hause.
Aber boah, es kommt aus dem Weltall. Da müssen wir echt nachlegen. Das Einzige, was die nicht können, also ich habe immer gedacht, ja, eine KI, die kann einem das nüchtern zusammenfassen, aber hier ist es ja schon so ein bisschen tatsächlich eine echte Persönlichkeit. Also du hörst da...
Ja, es ist unterhaltsam.
...einen Charakter raus. Ein bisschen witzig ist es auch schon.
Kann ich dann auch sagen, hey, mach mir das als Podcast und mach's mir lustig?
Nein, er macht es erstmal nur, es ist noch eine Testversion. Du kannst noch gar nichts, du kannst nur sagen, amerikanisches Englisch und du kannst es nicht unterbrechen, du kannst die Länge nicht angeben, sondern er generiert erstmal. Das ist ganz frühes Stadium.
Aber das ist ja eine Frage der Zeit.
Ja, jetzt müssen wir wirklich gucken, dass wir nicht demnächst von der ARD nach meinen schlechten Witzen abgesägt werden. Und die sagen, ja, dann machen wir doch einfach von Google. Ne? Statt Ineas und Charlotte kommen jetzt hier KI 1 und KI 2.
Ineas, was machen wir denn da? Wir brauchen einen Masterplan.
Unser USP sind ja schlechte Witze und aktuelle Wissenschaft.
Aktuelle Wissenschaft geht wahrscheinlich. Schlechte
Witze. Gut, es muss natürlich einer da das richtige PDF reinlegen. Ne? Das heißt, die ganze redaktionelle Vorarbeit unseres Podcasts macht die KI noch nicht. Schnell ein paar schlechte Witze.
Ja.
Astronomie sollte man jetzt umbenennen in Astronomie, weil man ja nichts mehr sieht. In Astronomisiere.
Ja,
da muss die KI erstmal mithalten.
Astronomist, ja. Ja, okay. Ja. Also das heißt, man muss die KI dann schon auch noch, wenn das dann irgendwie geht, mit den Persönlichkeitsmerkmalen und sehr vielen schlechten Witzen als Prompt von Ineas Roch füttern, damit es sozusagen ein Fake Ineas erstellen kann.
Lichtgeschwindigkeit interessiert bald niemand mehr, nur noch Downloadgeschwindigkeit. Das neue Hobby, ich gucke nicht mehr nach Sternschnuppen, ich zähle jetzt Strahlungsschnuppen.
Aber hey, merkst du, was du gerade machst? Du lieferst, das kommt ja alles, ne? Also alles, was wir hier sagen, landet in diesem Internet und das heißt, es kann als Grundlage genutzt werden von jeder KI, um zu lernen, wie Ineas Roh funktioniert. Sei vorsichtig.
Die letzten waren noch schlecht, das ist doch prima. Soll das mit den sehr schlechten Witzen lernen, Starlink? Internet trifft Interferenz. Ist alles nicht so richtig gut, aber so kannst du es gerne lernen, Kiste. Ja? Also ich habe gedacht, wie gut klappt das wirklich? Jetzt hier ein Paper reinnehmen mit einem Thema, über das man sich wirklich am Küchentisch unterhalten kann, dass man das nett zusammenfassen kann, das glaube ich. Also habe ich den Extremtest gemacht und habe dem Notebook LM ein echtes...
Deine Dissertation gegeben.
Korrekt.
Ich wusste es. Sag mir bitte nochmal den Titel deiner Diss, damit wir auch alle einmal sagen können.
Zumindest das wichtigste Resultat daraus, ja, das habe ich da reingesetzt.
Ich will aber jetzt wirklich den Titel wissen.
Das Paper heißt Non-Parametric Change Point Tests for Long-Range Dependent Data. Und irgendwie so hieß auch die Diss. Warte, ich muss gerade mal kurz googeln. Dissertation. Ineas Roch. So, schauen wir mal. Change Point Tests for Long-Range Dependent Data. Okay, das Paper heißt also ähnlich. Da stehen die Hauptresultate drin.
Okay, mal gucken, was die KI daraus gemacht hat.
Ja, und ich bin geschockt. Die Fragen, die ich ihr dann stellen kann, werden alle richtig beantwortet. Man muss natürlich dazu sagen, es ist ein gutes Paper. In dem Sinne, da stehen zwar sehr viele Formeln drin und irgendwie 80% davon ist eine mathematisch-logische Argumentation, der Beweis eines Grenzwertsatzes. Aber wir haben ja Prosa drumherum geschrieben, dass man weiß, worum geht es denn hier, warum ist es relevant, was tun wir hier, bevor wir es halt dann tun. Also wie man ein gutes Paper auch schreibt, dass man das lesen kann. Daraus was zu lernen, ist jetzt nicht so schwierig. Also die Kiste hat komplett die Formel ignoriert und nur die Prosa genommen. Und weil die Prosa gut geschrieben war, muss ich jetzt nicht total geschockt sein. Aber ich bin trotzdem geschockt, dass es die richtigen Zusammenhänge herstellt. Und dann habe ich auch da gesagt, mach mir daraus mal einen Podcast. Und ich muss sagen, ich bin beeindruckt.
Here's the catch with this whole long memory thing. Those past data points, they have this really powerful influence. And so even just like normal ups and downs, they can sometimes look like major shifts, you see.
It's like trying to spot a single new wave in an ocean that's always churning. Really tricky.
You have a perfect analogy. And that's why this method, while it's really good for like, you know, dramatic clear-cut changes, it's not always the most reliable, especially with data where extreme values, outliers, they're kind of more the norm.
Okay, so then what about the second test? I'm ready for something a little more, sophisticated.
All right, this one's called the Wilcoxon type rank test.
Wilcoxon.
Okay.
It relies on a pretty clever strategy, actually. Instead of just looking at the raw values of the data, you know, how big or small they are, it focuses on the order of those data points.
Es klingt tatsächlich fast so, als könnte ich, wenn ich diesen ganzen Podcast höre, verstehen, worum es geht. Und ich habe wirklich keine Ahnung.
Ja. Die gute Nachricht ist an der ganzen Geschichte, du lernst nichts darüber, was ich dort getan habe. 0,0. Aber du bekommst einen Eindruck, in welchem Themenbereich sich das Ganze abspielt. Also hier in diesem Ausschnitt wird ja gesagt, okay, es geht hier um bestimmte Arten von Daten und das Schwierige ist, die zu finden, weil die Datenstruktur sehr komisch aussieht. Also auch hier diese Analogie dann, ja, wie eine einzelne Welle im stürmischen Meer zu finden. Yeah, yeah, perfect analogy. Und, also ja, man kriegt ein sehr gutes Gefühl, worum es da geht. Und dann werden auch die ein, zwei Fachbegriffe genannt hier. Wilcoxon-Test, schöne Grüße an alle, die sich mit Statistik auskennen. Es ist ein Klassiker, den gibt es schon sehr lange. Der Test, der ist super. Auch das wird hier irgendwie besprochen, aber dabei bleibt es dann. Also es bleibt auf diesem Level. Und dann wird am Ende werden noch ein paar Anwendungen erfunden in dem Podcast, die es nicht unbedingt gibt. Also dann sagen sie, ja, das ist super wichtig, zum Beispiel für, und dann nennen die einfach nur so Schlagworte, zum Beispiel für Finance und zum Beispiel für, wenn du irgendwas baust und deine Production Data, mag sein. Ja, sehr oberflächlich.
Aber jetzt muss ich nochmal kurz einhaken. Du hast gerade gesagt, die haben die Formeln völlig ignoriert. Das heißt, das kann die KI nicht, wenn ich die ein Paper lesen lasse, dass die dann auch mal in die Formeln guckt oder dass sie auch mal in die statistische Analyse reinguckt oder so. Schöne Grüße an den P-Wert. Kann die gucken, ja, das, was die sagen, was sie rausgefunden haben, spiegelt sich in den Zahlen wieder oder nicht?
Nein. Also, ich kann nicht sagen, dass sie es wirklich nicht können, aber sie haben es nicht gemacht.
Okay, also das heißt, wir haben noch eine Chance, weil das ist ja etwas, was Menschen können. Dass wir sagen können, okay, da steht, wir haben rausgefunden, das und das war statistisch relevant bei unserer Untersuchung und dann können wir gucken, da stehen die Zahlen, ist es wirklich statistisch relevant oder nicht?
Ja, du kannst aber, wie du gerade sagtest, ohne Ahnung von den Details diesen Podcast hören und kriegst da ein Gefühl dafür, worum geht's da und sollte ich da mal in Ruhe reingucken, weil tatsächlich, ich habe ja dann was mathematisch bewiesen und anhand von Simulationen geguckt, ist es denn auch im echten Leben so? Und das erzählen die dann. Und sagen, ja, hier, die Autoren haben Simulationen gemacht, sie haben das gemacht, sie haben das gemacht.
Klingt sehr nach Fakt ab. Also ohne total in die Details zu gehen, kannst du so ungefähr verstehen, worum es geht. Und dir überlegen, ob du dich damit nochmal näher beschäftigen möchtest.
Ja, Leute, wenn euer Lieblingspodcast von echten Menschen stammt, dann seid ihr vielleicht offiziell altmodisch. Der neueste Trend ist hier die KI-Stimme. Ich warte ja nur drauf, dass diese KI-Hosts dann auch ihren eigenen Merchandise bekommen oder auf Tour gehen.
Das mit der Tour klingt auf jeden Fall total gut, weil das heißt, es wird super günstig. Man muss kein Hotel bezahlen, keine Reisekosten, einfach nur irgendwo einen Lautsprecher aufdrehen und es funktioniert schon, einen Laptop hinstellen. Das ist eigentlich ganz praktisch. Bisschen Rechenkapazität, aber das ist ja jetzt nicht mehr so wahnsinnig viel. Aber Merchandise, hey, sag mal, haben wir keinen Fakt-Up-Merch, oder? Eigentlich bräuchten wir mal sowas. Aber ich will nicht sowas Langweiliges. Ich will keinen Button oder einen Schlüsselanhänger oder so, sondern ich möchte bitte
einen Kugelschreiber.
Aus der Fakt-Up-Community, das ist jetzt ein offizieller Aufruf, ich möchte bitte eure Ideen, was angemessener Merch für Fakt-Up wäre.
Auf jeden Fall, Leute, macht euch Gedanken.
Schreibt uns bitte.
Mit Wissenschaftsbezug.
Genau, es muss irgendwie zum Podcast passen. Oh, ich bin sicher, da kommt was Gutes. Unsere Community ist gut in solchen Sachen.
Ja.
Ausgezeichnet. Ja, also was ist der nerdigste Merch, der euch einfällt? Wir suchen auf jeden Fall aus und gucken mal, ob sich vielleicht sogar irgendwas lustig umsetzen lässt. Bis dahin, macht's gut.
Bis dann, tschüss.
Redaktion Christoph König und Chris Eckert.
Mein Name ist Miguel Robitzky.
Mein Name ist Caro Worps und zusammen sind wir
Too Many Tabs.
Too Many Tabs, der coole Podcast in der ARD-Audiothek, in dem wir uns jede Woche Mittwoch treffen, um gemeinsam unsere offenen Tabs zu schließen.
Ja, wir sind ja schon in so manchem Rabbit Hole verschwunden und jeder kennt es ja. Man fängt irgendwie an mit einem YouTube-Video, dann klickt man sich von Tab zu Tab und landet nachts um drei dann irgendwie bei irgendeiner Dokumentation und fragt sich, ja, wie bin ich denn jetzt hier bei diesem Sexdelfin gelandet oder was hat's mit dem Kriegsbär Wojciech auf sich oder solche Sachen.
Wir hatten den 30-jährigen Krieg, den deutsch-französischen Krieg, WK1, WK2. Aber einer ist wirklich nicht so bekannt. Es ist der Spezi-Krieg.
Okay.
Die meisten Softdrinks kommen ja aus den USA. Und ich bin davon ausgegangen, Spezi auch. Aber Spezi kommt aus Bayern, aus deiner Heimat.
Ich weiß.
Wusstest du das?
Ja klar, wir sind stolz wie Oscar.
Ja, und wenn ihr uns jetzt nicht witzig fandet und auch noch unsympathisch, dann hört doch den Podcast einfach wegen unserer Gäste.
Hallo, mein Name ist Tarkan Bakci.
Mein Name ist Maria Popov.
Mein Name ist Magnus Paul.
Hallo, mein Name ist Sebastian Hotz, El Hotzo.
Mein Name ist Ernie und ich schließe diese Woche meine Tabs zum Quietscheentchen.
Mein Name ist Klaas Eure Umlauf.
Mein Name ist Pasha Ismaili und ich schließe heute meine Tabs zur iranischen Revolution auf Social Media.
Wow, das waren ja Spitzengäste.
Ja, also da würde ich auf jeden Fall mal reinhören in der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.